Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen zusammen sein dürfen und aus deinem Wort lesen und lernen. Und du hast heute uns einen herausfordernden Text in den Schoss gelegt und ich bitte dich, dass wir ihn in deinem Sinn und mit der Kraft deinem Geist auch gut können verarbeiten und Täter vom Wort dürfen werden. Ich preise dich. Amen. Ja, weniger ist mehr. Wir sind in dieser Serie, im dritten Teil. Weniger ist mehr. Findet ihr den Ausspruch cool? Weniger ist mehr. Sicher? Für mich, ich denke manchmal, ja, schön wär's. Weniger ist doch weniger und mehr ist doch mehr. Und darum, ich denke, ja, für mich tönt es manchmal ein bisschen als moralischer Appell. Ja, weniger ist mehr. Ja, schön wär's doch. Darum, wenn ich denke, wir verzichten heute auf den Appell und ich tue es umtrüllen. Mehr ist weniger. Das gefällt mir ja viel besser. Mehr ist weniger. Der Volker hat schon umtrüllt auch in der Einleitung. Mehr ist weniger. Das tönt doch schon ein bisschen anders, oder? Ja, und ich lade dich ein, dich heute auf das Mehr zu konzentrieren. Auf das Mehr ausrichten. Mehr Liebe, mehr Freiheit. Mehr Geborgenheit. Mehr Friede. Mehr Freude. Mehr Glück, mehr Leben. Es ist nicht schwierig zu erklären, dass das mehr in unserer Gesellschaft dominiert. Mehr Umsatz, mehr Gewinn, immer muss die Kurve raufgehen, mehr Reichtum, mehr Ansehen, mehr Fortschritt, mehr Selbstverwirklichung. Bescheidenheit ist irgendeine Tugend, die ein bisschen aus der Mode gekommen ist, denke ich. Und Verzicht ist gar ein Unwort geworden in der Corona-Zeitalter. Wir leiden wegen dem Verzicht. Da hören wir überall, das darf man nicht und das darf man nicht mehr. Das ist ja schrecklich. Verzichten tue ich nicht gern. Ich weiss nicht, ich in dem Fall schon, aber ich nicht. Und ehrlich gesagt habe ich noch keinen Mensch kennengelernt, der von Geburt aus so ein Verzichter ist. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Und ich behaupte sogar, dass das Mehr, hat Gott uns, der Schöpfer Gott, uns bei der Erschöpfung hineingelegt. In uns hinein. Wir haben den Drang nach mehr. Wir wollen mehr. Und das ist doch schon ein bisschen entspannend. He? Der Drang nach mehr ist schöpferisch angelegt. Wir sehnen uns. Gott hat uns einen Sinn nach dem Übernatürlichen angelegt. Wir sehnen uns nach Sinn, Erfüllung, Frieden, Ruhe und Glück. Und er hat uns mit einem Geist ausgestattet, eben mit einer Gesinnung, mit einem Sensor nach dem Übersinnlichen, nach dem Ewigen, nach dem Glück. Und wir haben zwei Varianten. Wir können den Drang nach mehr können wir verdrängen. Wir können ihn überdecken oder wir können auch kurzfristig stillen und einen falschen Ort suchen. Und verdrängen, eben, da gehen wir buchstäblich auf die falsche Fährte. Und das beginnt, kannst du die nächste Folie rein tun, es ist so ein Teufelskreislauf. Es fängt an mit Lügen im Geist. Ja, wenn ich jetzt dir ja sage, du hast Lüge im Geist, dann wärst du vielleicht verrückt auf mich und denkst, geht es eigentlich noch? Aber es sind einfach die innere Überzeugungen, wo du das Gefühl hast, das ist Glück. Auch Gott gibt es nicht, er liebt mich nicht, ich bin selber für mein Glück verantwortlich. Das sind alles Lügen, die uns irgendwie einmal konfrontiert worden ist und wo wir glauben. Und dann suchen wir das Glück eben im Materialismus, im Sichtbaren. Glück ist Essen, Trinken, Shoppen, Arbeiten, Hobby, Familie, Schocke, Kaffee. Und du sagst so quasi, ja, das brauche ich einfach. Das brauche ich einfach. Und genau der Ausspruch, das brauche ich, das zeigt schon die Abhängigkeit und die Lüge, die du glaubst, in deiner Gesinnung. Oh, da, ich muss das einfach haben. Ich kann nicht ohne das sein. Und das sind die Sicherheitsgedanken, die du hast, wo du dir den Rahmen gibst und in eine Abhängigkeit kommst. Und diese Sachen können kurzfristig sicher ein Glücksgefühl verursachen, aber langfristig und nachhaltig ist das Glück nicht. Du brauchst es immer wieder. Und der Hunger, der kommt immer wieder. Und du musst es immer wieder stillen. Das ist nicht etwas, wo du mal gegessen hast und dann hast du keinen Hunger mehr. Sondern es kommt immer wieder. Und durch das beeinflusst auch deine Seele, deine Gefühle, weil du bist eigentlich nie zufrieden. Es kommt immer die Unzufriedenheit. Und die Unzufriedenheit, da kann bis zu depressiven Verstimmungen kommen oder einfach down und schlechte Gedanken. Und am Schluss geht es auch über den Körper. Du bist bedrückt, du hast Sucht, Verspannungen, chronische Schmerzen und so weiter. Es ist so wie ein Kreislauf, vielleicht ein bisschen einfach gesagt, der sich immer wieder erholt. Und durch all die Unzufriedenheit meinst du, die Lüge, die du glaubst, zu bestätigen. Du denkst, ja genau, Gott liebt mich nicht und jetzt geht es mir wieder so schlecht und so weiter. Genau. Ein Beispiel oder ein Prozess, wo ich drin stande. Wir sind ja alle in einem anderen Prozess. Zum Beispiel der Hunger, die Sehnsucht, die ich spüre manchmal in mir hinein, der geht dann über in einen Hunger. Ich habe dann einfach Hunger, oder? Und dann esse ich, oder? Und das Gefühl von satt sein, das befriedigt mich irgendwie. Das ist einfach bei mir so. Und mir sieht man es ja auch, ich bin jetzt nicht der Schmälste. Und dann kommen noch Probleme oder schwierige Sachen, wo ich manchmal in mich reinfrisse. Eben, reinfrisse. Dann Schokolade oder etwas, das tut Champa gut, oder? Und das geht bis in den Körper über. Und nachher habe ich das Gefühl, ja, ich habe so viele schwere Situationen und bedrückt, oder? Und dann gibt es eine Fehlhaltung, dann bin ich bedrückt. Ich nehme einen geraden Rücken, oder? Und gehe aufrecht auf die Welt, sondern zu Abend bin ich müde und denke, oh, ist das streng gewesen und so. Und so gibt es den Kreislauf. Anfangen tut es eigentlich Lüge, die ich glaube. Also, wieso bin ich bedrückt? Der Herr hat doch alles im Griff, oder? Es ist einfach der Kreislauf. Genau. Dann gibt es den anderen Kreislauf, den ich auch gerne mit euch zeigen. Und zwar der Kreislauf vom Glück. Und der fängt auch an. Im Geist, der Heilige Geist, tut mein Geist erquicken und erfüllen. Und wenn ich lese in seinem Wort dann, und ich seine Gedanken zu meinen Gedanken mache und Gottes Gesinnung zu meiner Gesinnung, dann nachher säubert das mein Geist. Er deckt die falschen Lügen auf. Wenn mir zum Beispiel jemand würde sagen, ja, du hast eine Lüge, du hast immer Hunger wegen dem und dem, dann sage ich, hey, du weißt was. Aber speziell ist, wenn in der Gegenwart von Gott deckt er dir etwas auf, oder auf das Mal klar wird. Ich weiß nicht, er sagt es vielleicht nicht verbal, aber denke, ja, eigentlich habe ich immer Hunger, an meinem Beispiel anzudenken. Und ihr habt andere Prozesse, auf das Mal wird dir etwas bewusst. Er säubert den Geist und gibt dir eine neue Gesinnung. Und wenn du in der Anbetung mit ihm bist, wenn du seine Liebe empfängst, das ist wie ein Wundermittel. Aber da ist noch nichts passiert. Das ist einfach in deiner Gesinnung, wo sich etwas verändert. Und dann gibt es neue Gedanken und deine Seele blüht auf, weil es kommt Frieden in dich hinein und deine Gefühle werden gelöst. Und es kann schon mal passieren. Und darum habe ich auch noch rote Pfeile eingezeichnet. Es kann schon sein, dass der Herr mal etwas, einen Verzicht auferlegt oder in der Jüngerschaft etwas ist, wo deine Gefühle vielleicht ein bisschen negativ sind. Du denkst, ja nein, da will ich jetzt nicht unbedingt mich entschuldigen bei einer anderen Person und du kommst es aufs Herz über. Da kann schon deine Gefühle einmal kurzfristig negativ beeinflussen. Aber der Heilige Geist ist immer da und er sagt, ja auch im dunklen Tal musst du nicht Angst haben, sondern ich bin mit dir. Oder auch, wenn du deinen Feinden musst begegnen, ich decke dir einen Tisch, nach Psalm 23. Das sind wunderbare Gedanken, die deine Seele beflügeln lassen. Und Frieden kommt in dein Herz, Hoffnung, Liebe. Eben, es entstehen gute Gefühle von Freiheit. Und das hat sogar Auswirkungen auf deinen Körper. Auf das Mal läufst du wieder aufrecht. Auf das Mal hast du Freude, hast ein Lachen im Gesicht. Und es entstehen Lachfalten, nicht Sorgenfalten, oder? Man sieht, scheinbar sieht man auch den Menschen ab 30, was für eine Gesinnung das sie sich tragen. Oder Falten im Gesicht. Genau. Und noch etwas Interessantes passiert. Du kommst auf einmal eine Lust über, eine neue Lust. Nicht nach Schocke oder Kaffee und so, sondern eine Lust zum Dienen. Ein starkes Interesse an der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Und ein freimütiges Gehen. Du denkst, hey, auf einmal bin ich ganz ein anderer. Und das wirkt sich wieder aus, heilend auf dich selber und heilend auf deine Beziehungen. Genau. Es gibt zwei Geschichten in der Bibel, die mir in den Sinn kommen, die das untermauern. Da ist ein ganz kleiner Mann, der durch seinen Job viel Geld bekommen hat, viel verdient hat. Nicht ganz legal, aber spielt ja nicht so eine Rolle, oder? Mal ein bisschen so. Da macht doch jeder mal ein bisschen, oder? Da gibt es einen anderen Mann, stattlichen, ehrlichen, aufrichtigen Mann, der sicher mit viel Fleiss, vielleicht auch durch Erbschaft und Gottgefälligkeit, grosse Reichtum bekommen hat. Und beide haben eine Begegnung mit Jesus gehabt. Der erste, der heisst Zachäus. Er war ein Zöllner, verhasst bei den Leuten und ausgrenzt. Und trotz dem vielen Geld, das der Zachäus hatte, hat er das Verlangen gespürt nach dem Meer. Er hat einen wahnsinnigen Durst nach dem Meer. Er hat unbedingt den Jesus gesehen. Er hat ihn einfach gesehen. Das hat ihm schon gelangt. Und als er dann gehört hat, dass er nach Jericho kommt, hat er gedacht, ja, leck, wie stelle ich das an, wenn ich so klein bin? Und dann ist ihm eben die glorreiche Idee gekommen, ich kann auf einen Baum aufsteigen, weil da geht die Strasse durch und dann sehe ich Jesus. Stell dir einmal vor, ein Mann mit Hemd und Krawatte da auf den Baum klettern. Du wirst auch ein bisschen komisch schauen. So einen vornehmen Mann mit schönen Gewändern. Und dann nachher hat er sich gut versteckt. Und obwohl er sich so gut versteckt hat, hat ihn Jesus gesehen. Und hat ihm gesagt, Zachäus, ich sehe dich. Wahrscheinlich ist er recht verschrocken, als Jesus ihn so angeschaut hat. Und hat gedacht, leck, jetzt, das ist ja die Blamage. Alle Leute sehen mich auch, oder? Auf dem Baum oben. Und was sagt euch jetzt Jesus? Vielleicht denkt er, oh, jetzt sagt er sicher, oh, mein Bürschli. So rasch kommst du nicht davon. Ich sehe dich schon, dich Betrüger dort oben. Hast gemeint, du könntest dich verstecken? So denken wir, dass Jesus manchmal redet zu uns. Aber nein, keine moralische Verurteilung. Im Gegenteil, Jesus hat dem Zachäus gesagt, hey, Zachäus, komm sofort vom Baum runter. Ich will heute in deinem Haus einkehren. Ich will heute kurz Nacht essen, bei dir. Oh, der Zachäus hat gar nicht gewusst, was sagen. Er ist sofort vom Baum runter und hat voller Freude hat er Jesus beherbergt. Nachher, was ist passiert in dem Haus? Zumal sagt der Zachäus, die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen. Und die ich beschissen habe, denen gebe ich es viermal zurück. Und dann, was sagt Jesus? Ja, brav, endlich hast du es kapiert. Mach nur weiter so. Du bist gut in deiner Bescheidenheit und im Verzicht. Nein, hat er gar nicht gesagt. Kein Lob und gar nichts. Mal hat etwas gesagt. Er hat gesagt, Zachäus, heute ist in deinem Haus Heil widerfahren. Jetzt bist du auch ein Sohn vom Abraham. Heute ist bei dir Rettung, Befreiung widerfahren. Ab heute bist du ein Sohn vom Glauben. Der Drang nach mehr, das war wie ein Magnet beim Zachäus. Der hat ihn richtig zu Jesus angezogen. Und durch diesen Drang hat er innere Heilung erlebt und eine Verwandlung zu mehr Freiheit und mehr Leben. Die andere Geschichte, das ist eben der Jüngling, der Reich, hat nicht einmal einen Namen. Das ist einfach ein reicher Jüngling. Und da kommt es zur Konfrontation mit Jesus und er stellt ihm die Frage, Meister, was soll ich tun, dass ich ewig lebe? Jesus hebt dem Gebot vor und sagt, du kennst Gebot, mach das. Dann sagt er ganz stolz, sagt er, ja, das habe ich alles gemacht. Das habe ich gemacht. Ja, was verhält man denn noch? Sag. Und dann kommt es ganz klar aus dem Maul von Jesus. Willst du vollkommen sein, so geh hin und verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Zwei ähnliche Geschichten, aber mit ganz anderem Ausgang. Der Drang nach dem Mehr hat der reiche Jüngling auch zu Jesus gebracht, aber hat eine Konfrontation gegeben. Und er hat den Schritt in die Freiheit nicht gemacht und ist unverändert wieder von Jesus zurückgegangen. Was ist deine Geschichte? Wo siehst du dich? Bist du ein Mensch mit guter Moral, mit innerem Stolz, absolut kein Betrüger, ehrlich und findest mal, ich denke, ich komme schon ein ewiges Leben über. Oder bist du ein Reumütiger, vielleicht sogar ein Betrüger und lässt dich in der Gemeinschaft mit Jesus verändern? Oder bist du zielstrebig daran, dich zu verbessern, löbliche Tugenden einzuüben, Gebote zu halten? Mehr Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Ich hoffe, ich bete für dich und mich, dass Besitz, Güter und Ansehen nicht unser Leben dominiert und bestimmt, sondern dass mehr nach Liebe, mehr Freiheit, mehr Geborgenheit, mehr Frieden, mehr Freude und mehr Glück, mehr Leben, das Verlangen uns zum Schöpfer hin, so wie ein Magnet, wo uns zu Jesus zieht. Ja, dass du die Begegnung mit dem Schöpfer, wo am Kreuz gelitten hat, gestorben und verstanden ist, dass du und ich eine neue Kreatur verwandelt werden, eine neue Identität überkommen, als Sohn, als Tochter leben. Und die Gemeinschaft mit Jesus uns immer wieder wichtig ist. Und wie ein Magnet uns immer wieder zu Jesus zieht. Und dass wir vielleicht merken, wir auch auf einmal ändern den Fokus. Auf einmal, aus unerklärlicher Weise, sind uns Menschen ein Anliegen, das wir vorher gar nicht gesehen haben. Genau. Und werden auf einmal grosszügig, wo wir vorher eher ein bisschen sparsam gewesen sind. Freiwillig, in einer inneren Freude, dankbar und ganz ohne Reue. Einfach im Sinn, mehr Leben, weniger Materialismus. Und das Leben verändert sich komplett, wenn wir mit Jesus zusammen die Gemeinschaft leben. Negatives im Leben bedeutet auf einmal keine Betreuung mehr, sondern fördert unsere innere Reife und Heiligung. Krankheiten sind auf einmal keine Plage mehr von Gott, sondern ein Zeichen von unserer Vergänglichkeit. Im besten Fall eine Läuterung von unserem Herzen. Die Schuld in unserem Leben und unsere eigene Anklage. Die Schuld ist gesühnt und es gibt keine Anklage mehr und kein Verdammnis, sondern Vergebung und ewiges Leben. Und die innere Freude dominiert auch in traurigen Momenten und schrecklichen Situationen. Die innere Geborgenheit verschwindet nicht, auch wenn du allein bist oder dich einsam fühlst. Und du empfängst Liebe, auch wenn kein Mensch mehr zu dir hebt oder dir sogar mit Hass begegnet und du dich verlassen fühlst. Das alles empfängst du in der Gemeinschaft mit Jesus. Und die Liebe von Jesus ist wie ein starkes, unlöschbares Feuer. Eine Quelle, die nie versiegelt, die immer sprudelt. Und wir sehen es in der Geschichte von Zachäus, dass wenn Menschen mit Jesus in Begegnung gekommen sind, werden sie komplett verändert. Auf einmal sind sie eben bereit zum Loslassen. Und das Loslassen und die Kapitulation von Gott ist auch die einzige Bedingung, das reumütige Herz, die einzige Bedingung und Tür zu dem ewigen Leben. Wir sehen einen guten Unterschied. Der Zachäus, der hat einfach gemerkt, ja, ich brauche Jesus. Ohne Wort und ohne viel zu reden. Und der Jüngling, der hat einfach einen Schritt weiterkommen. Das sind komplett andere Ausgangsweise. Und in der Taufe zelebrieren wir das auch, das Sterben von uns selber und die Auferstehung. Mit Jesus stirbt unser sündiger Mensch und mit Jesus dürfen wir zu einer neuen Kreatur, zu einer neuen Schöpfung auferstehen. Ja, ich bete für dich und für mich, dass das grosse innere Verlangen einfach zunimmt. Wie ein Durst, dass das Verlangen nach mehr zunimmt. Und dass wir mit dem Durst zu Jesus gehen. Dass wir immer wieder und regelmäßig mit Jesus die Begegnung haben. Und auch wenn du jetzt spürst, den Durst und den Hunger, dann mach doch das jetzt fest und sagst, ja Jesus, ich will dir neu begegnen. Ich will neu mit dir Gemeinschaft haben. Heute, jetzt und immer wieder. Vielleicht hörst du das erste Mal. Vielleicht ist es auch lange her, wo du mit Jesus so eine Gemeinschaft gehabt hast. Und er ruft dir zu. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich freue mich auf dich. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will bei dir einkehren. Ich will mit dir sein. Und ich bin sicher, und ihr könnt das sicher bestätigen, Menschen, die aus so einer Gemeinschaft leben, aus dieser Christusgemeinschaft leben, die sind manchmal sehr unvernünftig im Gehen. Und vielleicht hast du das selber erlebt, dass ihr auf einmal eine Überweisung gemacht habt und denkt im Nachhinein, oh, da bin ich glaube auch, was ist mit mir los gewesen da? Oder irgend von der Zeit grosse Geschenke denkt, ja, eigentlich ist komisch. Und ja, in dem Gehen rein erkennt man, würde ich fast sagen, erkennt man die Jünger von Jesus. Und ja, das fast unvernünftige Gehen. Es gibt Menge Geschichten in der Bibel. Also der Zachäus ist eine. Zum Beispiel die Frau, die das ganze Öl ausgeleert hat von Jesu Füßen. Das ganze Vermögen, alles einfach ausgeleert. Aus Liebe zu Jesus. Oder auch die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte, die haben alles verkauft und teilt. Es gibt im Neuen Testament x Stellen, wo einfach das unvernünftige Gehen zelebriert. Und ja, das steht einfach im Raum und das passiert aber nur, oder es ist nur nützlich, sage ich jetzt mal, wenn die Beziehung mit Jesus vorangeht. Im 1. Korinther 13 steht, du kannst sogar dein Leib verbrennen und alles geben. Wenn die Liebe nicht vorhanden ist, nützt alles nicht. Und wenn du stolz bist, sagt Jesus auch zu dir, gib alles weg und gib es den Armen. Du wirst es nicht machen, weil der Stolz ist stärker. Und musst es auch nicht machen, weil die Liebe fehlt. Es nützt gar nichts. Aber wenn du mit Jesus zusammen bist, wird es auf einmal anders. Machst es. Weißt gar nicht warum. Das ist die Liebe. Die Liebe, die dich packt. Die Liebe zu Jesus. Und darum können wir diskutieren über den Zehnten. Ist das alttestamentlich? Ist das neutestamentlich? Zehnten finde ich eine gute Praxis, wo man den zehnten Teil vom Vermögen gibt. Aber ja, es ist, wenn es zu einem Gesetz wird, dann reut es vielleicht am Schluss, wenn du in der Steuererklärung siehst, wie viel du gespendet hast, denkst du, ja, eigentlich wäre ich lieber in die Ferien gegangen mit dem Geld. Es geht nicht um eine Tugend, es geht auch nicht um ein Gesetz. Und darum kommt der Zehnte im Neuen Testament irgendwie einen nie gefunden. Vielleicht findet ihr ihn irgendwo. Es geht nicht mehr um ein Gesetz zu erfüllen. Obwohl das eine gute Sache ist, ich würde es gar nicht schlecht sagen, aber es geht eben mehr um die Liebe mit dem Herr. Lieb Gott von ganzem Herz, mit ganzer Seele und dein Nächste wie dich selber. Und wenn ihr den Johannesbrief durchlesen, merkt ihr, dass das Gehen und das, dort steht zum Beispiel, wenn jemand, ein Bruder, eine Schwester sieht, wo arm ist und verschließt sein Herz, der ist ganz sicher nicht ein Jünger von Jesus. So klar steht es. Und darum müssen wir uns auch nicht bemühen, zum Gehen oder irgendwie einen Appell machen, ja, wir müssen mehr gehen. Sondern ich will dir und mir sagen, hey, komm, wir gehen zu Jesus. Und dann erleben wir von einem Lei, wie das Grosszügige zunimmt. Und ich träume davon und ist vielleicht auch ein bisschen ein Schmerz. In unserer Kultur, europäisch, nehmen die Spendengröße immer mehr ab, obwohl der Wohlstand steigt. Und ich frage mich ja, werden wir mehr zu Jünglingen und weniger zu Zachäus? Ja, ich will wieder mehr auch ein Zachäus sein, der zu Jesus kommt und dann das, was mir bewusst wird, auch praktizieren. Geschichte vom Jüngling endet mit dem Vers in Matthäus 19, 29 bis 30. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen ganzen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückhalten und das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Die beiden Geschichten vom Zachäus und von dem Jüngling sollen uns ein bisschen begleiten. Der Zachäus, der hat wortlos und voller Tatendrang gesehen. Er hat nicht einmal ein Übergabegebet gesprochen, gar nicht. Der Jüngling ist zwar mit viel Wort, aber irgendwie tatenlos geblieben. Sind wir doch die, die ohne Wort viel Tat vollbringen. Und ich lade dich ein, auch heute in die Nachfolge von Jesus zu retten. Ganz ernst zu machen mit ihm. Und nicht wie der Jüngling einfach mit Jesus im Gebet ein bisschen diskutieren, sondern mit dem reumütigen Herz, mit von Jesus zu kommen und dich verändern zu lassen. Hab den Mut, in das Gottes ewige Reich hineinzugehen und alles Sichtbare ihm anzugeben, alles Materielle loszulassen und komm in das Haus vom Herrn. Lass alles los und du wirst erfahren, mehr Leben mit weniger Materialismus. Amen.